Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gude, herzlich willkommen bei Doppelacht, die Spaß- und Rede-Länderspielfolge. Bei mir, der Bezirksliga-Toni Kroos, the one and only LS.
Ja, der Bezirksliga-Toni Rüdiger. Hat er gespielt am Wochenende?
Ja, hat er.
Ja, eher der.
Eher der. Gehst du jetzt unter die Innenverteidiger?
Ja, ich sag nur so, in der Bezirksliga, ja.
Also ein Kreisliga-Toni Kroos und Bezirksliga-Toni Rüdiger.
So.
So nehme ich.
So wird ein Schuh draus.
Herzlich willkommen. Wir kommen zu den Folgen, die ehrlich gesagt meine Lieblingsfolgen sind, weil irgendwie habe ich als allgemeines Thema unsere Nationalmannschaft lieb gewonnen und die sind immer so ein bisschen Rede, Spaß und Shoot-Folgen und ich habe auch wieder ein bisschen Bock zu shooten.
Ja, aber da, also, da gibt es ja nicht viel zu shooten, außer gegen das Trikot.
Gegen welches Trikot?
Heimann-Ossitz-Trikot.
Ja, oh, komm, nein. Also das Thema hatten wir schon. Die sind beide brutal.
Und eventuell gegen den Ausrüster-Deal.
Dagegen schon eher. Wobei ganz grundsätzlich der Ausrüsterwechsel stört mich gar nicht so sehr. Mich stört wie immer nur die Art und Weise der Kommunikation des DFBs.
Ja gut, dazu haben sie ja auch, also, du findest den Stil nicht schlimm?
Nee, weil wenn dir jemand das Doppelte gibt von dem, was du vorher hattest, plus gewisse Vereinbarungen, Breiten- und Amateursport zu unterstützen und dir in Anführungsstrichen noch jede Menge an Free Stuff, was so Trainingsanzüge, Taschen etc., pp., Bälle und halt so alles gibt für den größten Sportverband der Welt, dann musst du das machen, weil alles andere ist schwerer verargumentierbar, deinen Mitgliedern gegenüber nicht vertretbar und am Ende des Tages, trotz aller Sympathie und Tradition, ist ja am Ende jeder käuflich. So ehrlich muss man ja auch sein.
Also Verpflichtung der Mitglieder höher als Patriotismus?
Ja, hundertprozentig.
Ja, ich bin auch voll wieder bei dir.
Ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht, ja, sag ich dir ehrlich.
Nee, es war eigentlich für mich nur eine Frage der Zeit. Beim letzten Mal war es ja auch schon haha scharf, dass Adidas den Deal noch bekommen hat. Wenn ich das mir noch richtig in Erinnerung habe. Und auch, also ja, der Aspekt einmal, dass du kriegst halt mehr, sogar glaube ich mehr als das Doppelte. Knapp ein bisschen soll es sein, kriegst nicht,
es kann sein,
nicht,
weil es auch
nicht 100, sondern 102 oder sowas.
Ja, weil es ein 8-Jahres- und kein 10-Jahres-Deal ist. Ja.
Nee, ist er nicht 7 Jahre?
Plus Option kann auch sein.
Ja, weiß nicht. Ja, jedenfalls, du kriegst halt mehr und dem DFB geht's nicht gut. Ne? Wissen wir alle.
Da ist der DFB aber auch selber dran schuld, muss man auch mal zur Einordnung sagen.
Ja, genau. Wo du dem DFB einen Vorwurf machen kannst, dass die an dieser Situation schuld sind.
Ja,
guck mal. So, da kannst du einen Vorwurf machen. Aber ja, ist natürlich irgendwo schade, dass du den zweitgrößten Sportartikelhersteller der Welt hast, Madrid weiß jetzt nicht genau, aus dem eigenen Land und dieser es nicht schafft, ein vergleichbares Angebot zu schaffen. Ne? Also das ja auch nochmal. Da vielleicht auch ein kleiner Vorwurf an Adidas, aber soweit ich weiß, ist da auch ein sehr großer Sparplan gerade aktiv in der Company.
Umstrukturierung nennt man das
ja
gerne.
Ja, da wird auch jeder Pfennig doppelt umgedreht. Also, die konnten vielleicht auch nicht mehr. Würde mich mal interessieren, ob sie nicht mehr konnten oder ob sie gesagt haben, ach, Adidas Deutschland, DFB, den Deal kriegen wir eh. Oh, das reimt sich.
Hey. Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Wahrscheinlich ist die Lösung, auch wenn es noch nicht so viele offizielle Stimmen dazu gibt, eine Mischung irgendwo aus beidem. Also der Schatzmeister des DFBs hat ja gesagt, für 2 Millionen mehr oder weniger hätten wir Adidas nicht verlassen.
Genau.
Aber der Präsident hat auch gesagt, das Angebot war so signifikant, dass es in einem Strich dumm gewesen wäre, es nicht anzunehmen. Und es gab ja wohl im Januar einen Pitch, dass man gesagt hat, man will nach 2026 diese Rechte wieder ausschreiben.
Die haben im Januar schon gesagt, wann sie das verkünden.
Ja.
Also grob. Also noch genaues Datum. Weiß jetzt nicht, ob sie es gesagt haben.
Aber ein Zeitfenster, dass es schnellstmöglich ist, weil eben 10 angeschrieben wurden, 5 haben ein Angebot gemacht, mit 3 gab es Verhandlungen, dazu gehörten Nike, Adidas und jemand anderes. Es war den 3, die ein Angebot unterbreitet haben, aber auch wichtig, dass es schnellstmöglich verkündet wird, weil es noch andere große Fußballnationen gibt, wie Frankreich und Brasilien, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, wo der Ausrüsterdeal zeitnah ausläuft, beziehungsweise dass da auch ein Pitch geben wird. Und für die geht es natürlich um Prestige, Positionierung, Millionen, und wenn ich Deal XY nicht bekomme, habe ich vielleicht mehr Kapazitäten für einen anderen.
Ja, auch. Und alle 3 Unternehmen sind börsennotiert. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen bist du, glaube ich, auch sogar
verpflichtet,
in einem gewissen Rahmen das zu publizieren. Also A als Unternehmen.
Mhm.
Der DFB dann nicht, aber wurde wahrscheinlich so, wäre auch komischer gewesen, wenn Nike das verkündet statt der DFB.
Ja, da wird man sich wahrscheinlich drauf geeinigt haben. Deswegen finde ich, natürlich ist es die Strategie, die du als in Anführungsstrichen Unternehmen dann wählst, was Adi das macht und in Anführungsstrichen auf die Tränendrüse drückst und da, ich sag mal, etwas scheinheilige Argumente vorführst, warum es nicht geklappt hat und dass du ja ach so überrascht bist und aus der Luft und davon überrascht wurdest. Aber natürlich hätten die sich das ja denken können, weil die werden ja auch irgendwann, die werden ja nicht erst an dem Tag erfahren haben, dass deren Pitch nicht ganz so gut aussieht, dass es vielleicht die Eventualität gibt, dass es diesmal nicht reicht aus Patriotismusgründen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Da wird der eine und andere schon mal gesagt haben in den Verhandlungen so, das Angebot ist nicht so gut, dann müsst ihr noch mal ein paar Zahlen höher gehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es in den Verhandlungen schon mal diese Äußerung gab.
Ja, besonders wenn du ja seit über 70 Jahren eine Partnerschaft hast. Das kommt ja auch noch dazu. Wobei, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man das jetzt mal ein bisschen zurück einordnet, wir sind 2-mal nicht in Adidas Trikots Weltmeister geworden, ne? Also, das ist auch so ein bisschen scheinheilig vorgeschoben.
Also 54 und?
54 und 74 war es Erima, was eine Tochter von Adidas ist, aber das waren offiziell keine Adidas Trikots. Ja. Also, Leutzner, glaube ich, 54 und 74 Erima. Also.
74 ne? Erima?
Ja. Kannst du nachgucken.
Erima ist eine Adidas-Tochter?
Das, ich glaube.
Also, also aktuell nicht?
Das kann sein, also war es vielleicht mal. Also okay. Es gehört auf jeden Fall irgendwie zusammen. Aber Erima ist ja so eine oldschool deutsche Sportmarke.
Genau.
Der Coach, großer Erima-Fan. Schon immer gewesen.
Ich nicht.
Ist glaube ich nicht unsere Generation. Wir sind eher Generation Nike und pink-lilanes DFB-Auswärtstrikot.
Nee. Da bin ich raus. Also aus dem pink-lilanen.
Aber beim Heimtrikot bist du dabei. Jetzt haben wir das Thema doch wieder auf, ne?
Ja, auch noch nicht. Auch noch nicht. Lang am eher als Kurzarm.
Ja, das
und,
hatten wir
und ich verstehe
es schon mal.
Immer noch nicht, dass die, auch beim Kurzarm, die haben ja oben nur die Ärmel. Die hätten die Ärmel ganz machen müssen. Ganz.
Ja, es ist nur oben drauf, nicht einmal ganz rum.
Ja, das genau. Stimmt, und wenn sie das ganz rum machen, ganz anderes Trikot und die komischen Seitenstreifen weglassen.
Ja, die finde ich halt und geil, wegen 2006.
Ja, nee. Deswegen finde ich nicht geil. Die passen halt einfach, die gehören da nicht hin. Und die haben ihren schwarzen Hosen gespielt.
Ja, und jetzt kommt mein Take.
Und was sind das da für komische Streifen hinten?
Ja, aber mein Take dazu ist, ich habe ja vorher gesagt, weiße Hose.
Ja.
Und jetzt sage ich dir ganz ehrlich, schwarz finde ich vielleicht doch geiler.
Ich finde diese komischen bunten Streifen da hinten auch.
Jetzt verlieren wir uns doch wieder im Trikot.
Ja. Kommen wir zum Spiel. 2-0. Jalla, wir haben gewonnen.
Ich möchte den Ausrüsterdeal noch ganz kurz abschließen.
Ach so.
Weil du es gut aufgegriffen hast mit den Trikots. Wird Nike hübschere Deutschland-Trikots machen?
Also ich finde die Kollektion, die Nike jetzt macht, schon hübscher.
Ich bin da auch so ein bisschen gespannt drauf, weil also für Nike das erste Trikot wird ja richtungsweisend und vielleicht ein All-Time-Classic. Das erste Nike-Trikot vom DFB. Das wird ja brutal Aufmerksamkeit erregen. Und ist für die natürlich ein unfassbar wichtiger Pitch, weil erstmal zahlen die über 100 Millionen im Jahr, haben Adidas, also Nike hat ja Adidas deren absolutes Filetstück weggenommen. Die eigene Nationalmannschaft, so. Das musst du ja auch mal aus
Marketing-System. Ich frage mich jetzt aber nochmal, wer, also 100 Millionen sind ganz schön viel, ich weiß nicht, was die anderen Nationen bekommen, aber ich werde doch
tendenziell tatsächlich weniger, glaube ich.
Ja, ich weiß auch nicht, wie die Verkaufszahlen der einzelnen Trikots in den Ländern sind.
Das kann ich auch nicht sagen. Auch
noch spannend. Aber tendenziell hätte ich mich ja an Nike Adidas konzentriert auf die größten Nationen und wo die größten Spieler spielen. Weil ich behaupte, für Nike ist es wichtiger, der Ausrüster von Frankreich zu werden wegen MAP, als der Ausrüster von Deutschland. Weil welchen großen, gut, wir haben mit Wertz und Musiala vielleicht zukünftige Weltspieler,
ja,
aber du hast mit MAP, du hast den besten oder mitbesten Spieler, der national, also im Verein, eine hohe Präsenz genießt demnächst bei Real Madrid und, oder egal bei welchem anderen Verein
und,
auch,
und
auch in der Nationalmannschaft. Und Nationalmannschaft, die ist ja auch nicht schlecht. Ich hatte mal eine Slide gesehen bei Instagram mit, die können 3 Teams bilden.
Also und alle können Europameister werden.
Ja, das dritte Team, denke ich mir so, boah, ist schon geil.
Ist schon geil. Und man muss ja auch dazu sagen, PSG, Nike-Team, durch und durch, sogar Jordan Corporation, Real Madrid, durch und durch Adidas-Team. Seit Jahrzehnten.
Ja.
So, und damit verlieren die natürlich auch einen Spieler an ein Adidas-Trikot, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Das ist heutzutage irrelevant und war ja auch jahrelang das Problem bei Messi und Adidas.
Ja.
Und genauso bei Ronaldo und Nike andersrum.
Ja. Aber ich glaube, wir verfallen so ein bisschen in einen Sport-Business-Podcast. Wir können alles. Ja. ich denke, wir sollten auf das Spiel kommen.
Sehr, sehr gerne. Können wir machen.
Also hast du es gesehen?
Ja, und ich weiß nicht warum.
Also, ich hätte es gern sehen wollen. Konnte es nicht schauen. Also, ich hätte aber ganz genau gesagt, warum ich das sehen möchte.
Wegen Toni?
Auch. Und das ist das erste quasi Kräftemessen und ja, der Test, die Vorbereitung auf die EM. Ich glaube auch, dieses Mal hast du einen besseren, kompletteren Kader als die Male davor.
Die Zeit der Experimente ist vorbei.
Genau, und Jürgen Nagelsmann hat einen klareren Plan, wie er wo Fußball spielen lassen möchte und mit wem.
Mit dem Momentum-Kader.
Ja, und deswegen...
Es gibt doch richtig geile Buzzwords dazu, ne? Also Momentum-Kader ist auch etwas, wo ich nie drauf gekommen wäre, weil ich lieb's ein bisschen.
Ja, und deswegen war ich heiß und ich habe mir auch schon von vornherein gedacht, ja, du hast eine kleine Chance.
Da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Das ist ja allgemein bekannt, Länderspielfußball nicht ganz so meins.
Und was ich auch, war es anscheinend auch, glaubt habe, das wird ein geiles Spiel, also geil zum Angucken. Viele Aktionen, technisch hochwertig, viel hin und her, viele Torchancen, gute Ballstaffetten.
Was tatsächlich alles.
Ja.
Ganz kurz zurück, warum ich dieses Spiel geguckt habe, ich weiß es gar nicht. Also ich hatte Samstag einfach nichts wirklich zu tun. Ich war erst so mit Kolja in der Stadt und dann...
Oh, ich muss mit Kolja auch nochmal in die Stadt. Zu Suit Supply.
Wo waren wir denn?
Bei Keine Suit Supply?
Ja.
ja, war klar.
Wir waren erst auf dem Shop-Opening von Brunello Cucinelli. Das war sehr, sehr nett.
Okay.
Und dann eben noch bei Suit Supply.
Gab's einen Anzug?
Nee, alles andere. Drei Hosen, 2 Hemden, ein Poloshirt, 2 Paar Schuhe. Also es wurde ordentlich ausgestattet.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja. Und bei Brunello Cucinelli gab es eine Flasche Shampoos.
Oh, herrlich.
Also wir hatten einen guten Samstag, aber dann hatte ich irgendwie nichts zu tun. Und dachte mir so, ja komm, mach mal an. Ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Und dann haben wir nach 7-8 Sekunden dieses Tor geschossen. Ne? Schneller wird's nicht. Auch direkt der Folgentitel.
Oh, ja. Da wird geshootet.
Da wurde direkt geshootet. Toni kann auch Vorwärtspässe spielen, ne? An alle 80 Millionen Ingos und Wannabe-Bundestrainer. Ey, und dann war ich ganz ehrlich, ich war drin. Ich weiß nicht warum. Dann dachte ich so, ja geil, ich bin drin. Und dann war es ein richtig gutes Fußballspiel. Du hast nicht gemerkt, dass wir halt ja, 7 Jahre, 5 Jahre absolut Grütze gespielt haben. Weil so wie Deutschland aufgestellt war, ich habe mir erst ein bisschen Sorgen um Maxi Mittelstädt gemacht, aber das ging nachher mit der Spielzeit auch. Warst du Frankreich ebenwürdig? Und es war genau das, was du eben schon angerissen hast. Julian Nagelsmann hat einen klareren Plan. Es ist deutlich es ist einfacherer Fußball und es ist wirklich der auf die Stärken der Mannschaft kondensierten Fußball. Und ich sag dir ganz ehrlich.
Und genau das musste gerade in der Nationalmannschaft auch im Verein immer machen, so die Stärken der Mannschaft herausfinden und diese entsprechend dein Spiel drauf auslegen.
Gerade bei Nationalmannschaftsfußball, weil du einfach viel weniger Einheiten, viel weniger Training hast.
Und viel mehr Qualität als im Verein.
Kommt auf den Verein drauf an. Also ich sag mal so, für die Vereine, für die ich mich interessiere, die schlagen jede Nationalmannschaft. Gut.
Glaube ich nicht. Nicht jede Nationalmannschaft.
Nicht, wenn wir von Chelsea London reden.
Genau. Die gewinnt vielleicht gegen Trinidad und Tobago.
Ja, knapp. Und dann wollen sie einen davon für 120 Millionen kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber Deutschland hat mir gut gefallen und es hat sehr, sehr viel drin von dem, was du brauchst. Und ich sag dir, das wollte ich eben schon sagen, ja, dann lass Ilkay doch auf der 10 spielen. Weil du brauchst einfach nur ein balanciertes, kompaktes Zentrum, weil wenn Musiala und Wirtz so spielen, ja, lass sie einfach ballen, lass sie machen. Es geht nur darum, irgendwie Balance zu haben und keine Gegentore zu kriegen. Wie du das machst, scheißegal. Du brauchst eigentlich nur einen guten Torwart, haben wir eh.
Zwei. Eineinhalb vielleicht.
Zweieinhalb. Also einer von denen muss halt im Tor stehen. Dann brauchst du Toni im Mittelfeld, so.
Ja.
Weil Toni hat die ganze Statik dieser Mannschaft verändert. Und es gibt ja dieses bekannte Johann Cruyff-Zitat, dass Technik nicht ist, tausendmal den Ball hochzuhalten, sondern einen vernünftigen Pass zu spielen.
Ja.
Und dieses Zitat ist Toni Kroos. Alter, ja. Das Spiel. Und Frankreich hat fast mit annähernd an der Top-Besetzung gespielt. Da könntest du vielleicht zwei, drei argumentieren, die jetzt nicht, wenn es um alles geht, sagen wir mal, ein WM-Finale auf dem Platz stehen. Aber sonst sehr, sehr viele. Und du hast gesehen, Toni Kroos, anderes Level. Der ist einfach ein anderes Level. Der ist nochmal drüber. Und dieses Toni Kroos Old Man's Game, ich finde das so geil, weil der gibt einfach gar keinen Fick mehr, der muss niemandem was beweisen und der ist einfach am Ballen. Also es ist ein bisschen, Toni Kroos ist seit er 17 ist in seiner Prime und jetzt kommt seine Prime.
Prime.
es hat richtig Spaß gemacht. Also 145 Ballkontakte in irgendwie 70 Minuten und jeder davon hat mir Spaß gemacht.
Ja, und also wenn Toni Kroos er kann nicht so spielen, wenn er bei Chelsea, dann ist er nicht Toni Kroos Prime, aber in einer ballbesitzorientierten Mannschaft spielt, wo er auch Pässe hinschieben kann, die auch verarbeitet werden können und nicht gleich weg sind. Ey, überragender Spieler.
Der überragende Spieler. Und es ist ja auch so, es ist ja allgemein bekannt und wir haben es auch immer gesagt, es liegt nicht an der Qualität der Einzelspieler der Nationalmannschaft. Es geht nur darum, wie du dieses Gerüst auf den Punkt bringst, dass du, also eine Nationalmannschaft ist ja immer kurzfristiger auf den Punkt orientierter Erfolg.
Ja.
Und den willst du haben. Und dann hast du eben solche Spieler drin. Ja, ganz ehrlich, dann lass den Maxi Mittelstädt doch spielen.
Ja. Ziehst du so mit?
Ja, A, ziehst du den so mit und B, ja, dann macht er am Ende 12 Länderspiele. Wenn er am Ende Europameister ist, juckt das doch niemanden.
Nee.
Und ganz ehrlich, Robert Andrich wird irgendwie in 2 Monaten 30 und hat sein zweites Länderspiel gemacht, sein erstes von Anfang an. Aber wenn er genau der Sechser ist, den du brauchst, um die Statik im Spiel zu haben und einen zu haben, der mal richtig dazwischen rumst.
Das ist er.
Genau, ja, aber dann lass ihn doch den Sechser für die EM sein.
Der ist so ein bisschen Toni Kroos, bisschen in brutal, mehr Körperlichkeit.
Ja, und...
Und mit ein bisschen schlechterer Technik.
Ja,
und ein bisschen sehr schlechter Technik.
Aber der kommt aus der Regionalliga, so. Der hat erst mit 24 sein Bundesliga-Debüt gegeben.
Ja.
Der ist so weit über dem Level, was er gedacht hat, was er als Fußballer erreichen würde. Lass den doch spielen, der gibt auch keinen Fick. Also so gar nicht. So, der sagt auch im Interviews, was er denkt. Der weiß, er hat nur diesen Slot von 2-3 Jahren. Und der will ja das Maximum draus machen. Und ja, jetzt gibt's ja es gab ja diese Szene mit Mbappé, wo die im Zweikampf aneinander gerauscht sind, was jetzt natürlich extrem hochsterilisiert wird. Und ja, natürlich hat der keine Angst vor Mbappé, weil er nie gedacht hat, dass er gegen Mbappé spielen würde.
Und genau das ist ja auch eine richtige Einstellung, nicht eingeschüchtert zu sein von irgendwelchen großen Namen.
Ja, komplett. Und dann hast du eben Ilkay auf der 10. Ilkay Gündogan wird niemals mein Lieblingsfußballer. So.
Ja, aber der hat auch immer in der Nationalmannschaft ganz schlechte Auftritte. Also,
der hat auch, also ich würde sagen, gegen Frankreich war er auch einer der Schwächsten, aber auf der 10 ist das kaschiert, weil der muss ja nur Bälle verteilen und verteidigen. Und technisch ist der ja stark und gutes Passspiel hat er auch.
Ja. So,
weil wir sind gerade in der luxuriösen Situation, dass wir Wirtz und Musiala haben. Und die sind...
Die machen das schon.
Ja, es ist wirklich so. Und dann passt auch Kai Havertz vorne rein in so einer adaptierten Mittelstürmerrolle, wo das Kollektiv überwiegt und nicht, das heißt so, Kai Havertz ist Mittelstürmer, weil er die Tore machen muss. Weil so kann er mitspielen, so kann er mal ein bisschen tiefer, so kann er mal neben Gündogan spielen. Und Kai Havertz ist ja auch jemand, der auch gerne mal so links raus abbiegt.
Ja.
So, das macht er ganz gerne mal. Und so kann er das machen. Und dann ist die Frage, dann ist er, also Kai Havertz ist ein besserer Spieler als Niklas Füllkrug. So, das muss man so sagen.
Ja.
Niklas Füllkrug ist nur in der Position grundsätzlich in den meisten Systemansätzen richtiger.
Ist halt nicht so, er ist halt eine klassische Nummer 9.
Ja, genau. Das ist Kai Havertz eben nicht. Kai Havertz ist eigentlich der noch einen vor sich braucht.
Ja, genau.
Aber es könnte funktionieren.
Ja, das denke ich auch. Also, werden wir Europameister?
Das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Es ist ja auch wieder typisch deutsch. So, jetzt kommt nämlich der Shoot-Part. Ich habe nämlich zwei Shoot-Themen. Erstmal, mit Mal liebt jeder Toni Kroos. So, weißt du, jeder von unseren 80 Millionen Wannabe-Bundestrainern immer so, oh, Toni Kroos ist ja voll der gute Spieler und so. Und Toni Kroos ist unser Heilsbringer und Toni Kroos die Legende und so. Und
also da, ich glaube, Wumms hatte so ein geiles Meme, so mit dem Satz, hat Toni Kroos in der PK gesagt, ja, ich bin nicht euer Messias. Und darunter so, so ein Kopf von Sandro Wagner, Jürgen Nagelsmann, Rudi Völler, du bist unser Messias und dann so mit Gott gleich und sowas, richtig witzig.
Ja, es ist ja auch so und so wird er auch gerade behandelt.
Weil er ist ja auch unser Messias. Ohne ihn wird es schlechter laufen. Hättest du ihn am Frankreich nicht am Wochenende nicht dabei gehabt, wird es schlechter laufen.
Hundertprozentig wird es dann schlechter laufen, weil du dann nicht diese Stabilität und Balance gehabt hättest und nicht, ich sag mal, dich auf andere Sachen hättest fokussieren können, die du gemacht hast. Er
hätte hier den kleinen Giftzwerg in der Mitte gehabt.
Ja, und der kleine Giftzwerg ist halt einfach ein besserer Rechtsverteidiger als zentraler Mittelfeldspieler. Wir haben das jetzt 4 Jahre versucht, ne?
Ja.
So, dass er ein Sechser ist und dass er ein Führungsspieler ist, ne? Nee, meine Antwort ist leider nee. Auf Rechtsverteidiger, ja, Mbappé hat ja nichts gemacht. So. Und er hat 1-1 gegen Kimmich gespielt. Kimmich ist halt ein guter Rechtsverteidiger. Ein sehr guter Rechtsverteidiger. Ja, klar ist er nicht der Schnellste, aber Philipp Lahm war jetzt auch, der ist auch keine 37 km/h gelaufen. Ja, der hat auch vor 10 Jahren seine Prime gehabt, als wenige Leute 37 km/h gelaufen sind, aber der war einfach clever und ich glaube, auf Rechtsverteidiger kaschierst du mehr Schwächen von Kimmich als im zentralen Mittelfeld.
Ja, definitiv, weil die Position ist nicht so anspruchsvoll.
Genau, das klappt einfach besser und von da kann er aus seinem Spiel raus her mehr Impulse geben. Finde ich, hat man jetzt auch gesehen. Bayern spielt besser, komischerweise, wo er nicht mehr im Zentrum spielt. Nationalmannschaft wirkt deutlich stabiler und ausgewogener, ja, dann ist er eben Rechtsverteidiger. Und ganz ehrlich, wenn du dann auf Instagram noch postest, hat Spaß gemacht. Dann bist du eben Rechtsverteidiger. Auch wenn du Joshua Kimmich
hast. Dann bist du in der Rolle angekommen, meinst du?
Dann bist du wieder in der Rolle angekommen.
Ja. Kurze Frage, Pavlovic oder Andrich neben Groß?
Für dieses Turnier Andrich. Hundertprozentig, okay. Ja. Okay. Also jetzt musst du den Weg mit Andrich gehen. Aber erstmal, ne, Toni Kroos, 80 Millionen Bundestrainer lieben ihn mit Mal, nachdem sie ihn 50 Jahre Querpass-Toni genannt haben. Und dann das andere ist ja immer, das Spiel ist 2 Tage her, wir sind in der absoluten Euphorie, wir sind kurz vor Europameister.
Das ist so richtig geil, ne? Vorrunden aus, 4. Platz, 0 Punkte. Und jetzt, Finale, schrauben wir alles weg.
So, also es gibt quasi gar keine Gegner mehr für diese deutsche Nationalmannschaft.
Genau, also schwarz oder weiß. In der Mitte gibt's nix.
Nee, und das ist so krass. Und wir spielen ja, wir nehmen jetzt heute Montag auf, deswegen kommt die Folge auch ein bisschen später. Wir spielen morgen gegen die Niederlande. Wenn wir gewinnen, dann hält uns gar keiner mehr auf. Problem ist, wir haben es ja auch immer drin. Julian Nagelsmann hat jetzt, das war sein 5. Spiel als Nationaltrainer, glaube ich. Ja. Also hat er gegen die USA gewonnen. Euphorie, Bombe und das Dach. So, dann gegen Mexiko, glaube ich, unentschieden gespielt. Dann ging es wieder. Dann gegen Österreich und Türkei verloren. Da wollte man die Nationalmannschaft fast abmelden. Jetzt haben wir gegen Frankreich gewonnen. An diesem Niederlande-Spiel hängt ja alles dran. Also wenn wir das gewinnen, dann Public Viewing 100.000 Leute. Wenn wir unentschieden spielen, ja, Dämpfer muss ich noch finden hier und da weiter. Wenn wir das verlieren, EM absagen. Also diese 3 Stahl gibt's da nur.
Ja.
Und so, es wird hundertprozentig so kommen. Also wir dürfen eigentlich, für die Euphorie dürfen wir dieses Spiel niemals verlieren. Gefühlt ist das wichtiger als das Eröffnungsspiel jetzt gegen Niederlande. Einfach um diese Euphorie im Land aufzubauen.
Ja, für mich persönlich nicht.
Nein, für mich auch nicht.
So, fürs Land ja.
Aber, du siehst ja, wie die Medienmechanismen funktionieren.
Ja, natürlich. Wenn die halt verlieren, wird die wieder draufgedroschen ohne Ende. Ja, wenn wir gewinnen, ist hier, ne? Europameister, den Titel kann uns keiner mehr nehmen. Wie kommen die anderen Mannschaften überhaupt noch?
So ungefähr.
So ungefähr, ne? Also für mich persönlich finde ich halt nur gut zu sehen und ist ein bisschen beruhigend, dass du weißt, dass was möglich ist, auch gegen größere Teams. Ich, auch bei den letzten Turnieren habe ich auch immer gesagt, so, ey, wir haben eine gute Mannschaft. Mit Glück ist immer was möglich. Also Halbfinale, Finale. Das Potenzial ist da, muss nur abgerufen werden. Wenn nicht, wenn das nicht abgerufen wird, ja, mein Gott, dann ist das so, ne? Es ist, davon geht meine Welt nicht unter.
Nee, aber die letzten Turniere hat immer, das war immer so ein bisschen so ein Names-Game und da hat immer so ein bisschen das Feintuning gefehlt. Und das ist vielleicht der Vorteil von, ich sag's nochmal, Julians Momentum-Kader, weil er jetzt mit Maxi Mittelstädt jemanden genommen hat, mit Undaf jemanden genommen hat, mit Anton jemanden genommen hat, die einfach vielleicht nicht zwingend viel spielen, bis auf Mittelstädt, weiß man noch nicht. Die aber eine große, also Positivität und Selbstbewusstsein mit in die Kabine bringen. Und also ich glaube, in jeder Kategorie, bis auf einer, ist natürlich Leon Goretzka der bessere Spieler als Robert Andrich. Aber die eine Kategorie, wo Robert Andrich besser ist, ist, er passt besser in diese Mannschaft an diesem Punkt. Und deswegen war es richtig, Leon Goretzka zu Hause zu lassen und Andrich mitzunehmen. Jetzt natürlich die andere Frage, fährt Goretzka mit zur EM, ja oder nein? Als Nicht-Stammspieler dann mutmaßlich.
Kommt drauf an, wie gesund Pavlovic bleibt.
Da könnte auch
ist ein Faktor.
Viel dran hängen, ja.
Weil ich glaube, wenn Pavlovic die Saison so zu Ende spielt, immer spielt, gut spielt, so, naja, hat ja selten schlecht gespielt, als Innenverteidiger im zentralen Mittelfeld.
Defensiv-Arounder. Ja. Ich möchte es nochmal betonen.
Ja. Sehe ich Goretzka gerade nicht.
Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil theoretisch, also du hast dir immer die Möglichkeit, also kannst Pavlovic mitnehmen, wenn es normal läuft, spielst du das Turnier mit großen Andrich durch. Sollte jemand ausfallen, kannst du Gündogan immer noch einen zurückziehen und dann Sané reinwerfen und mit einer angepassten Variante mitspielen. Und deswegen mein nächster Take, deswegen habe ich bewusst Sané gesagt, du atmest schon schwer. Ich denke, Sané fährt mit, Gnabry fährt auf gar keinen Fall mit.
So, ja, ja, ja.
Ja, genau, hat nichts mit der EM zu tun.
Ja,
so,
ja, ja.
Das möchte ich nochmal ganz kurz von meinem Seelenfrieden hier festhalten.
In München auf dem, keine Ahnung, wo der Public Viewing ist, hingehen und gucken.
Ja, wahrscheinlich hier im Olympiapark, ne?
Ja.
Aber das ist ja keine Bodenschau. Das ist ja doof.
ja, aber glaube ich auch, dass der spielt keine Rolle.
Da, nee, also das kann er jetzt auch nicht mehr umbiegen. Weil es einfach, also es gibt ja nicht mal einen Reserveplatz für ihn. So.
Nee.
Deswegen wird es darauf hinauslaufen, dass wir Gnabry nicht bei der EM sehen. Leon Goretzka muss man mal gucken. Wir werden wahrscheinlich an Ende Mai den vorläufigen Kader haben. Und dann haben wir ja noch Anfang Juni ein Testspiel gegen Griechenland am 7., glaube ich. Unser letztes Spiel vor der EM.
Ja, kann sein.
Ja, das ist so.
Ja, okay.
Das ist so.
Denn fährt nur wahrscheinlich ein Dortmunder mit zur EM.
Für Krug.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich überlege gerade noch. Also Süle fährt auch auf gar keinen Fall mit?
Nee. Außer der DFB hat nochmal einen Ausrüster-Deal mit McDonald's. Dann kommt er als Betreuer mit.
Das könnte als Testimonial?
Ja.
Na, Mr. Happy Meal? Ja, vielleicht kommt Nico Schlotterbeck mit. Müssen wir mal gucken.
Ja, schwierig.
Also Schlotterbeck wäre für mich der einzige zweite Kandidat am Stream.
Ich bin noch bei Julian Brandt.
Also von den Leistungen und Fähigkeiten her ja. Es könnte aber einfach sein, dass das einfach kein Platz mehr ist.
Ja, zu viel los.
Ja, und dass er einfach dem zum Opfer fällt.
Ja. Ja, das
kann. Es gibt aber auf jeden Fall noch so ein paar Fragen, auch wenn es mutmaßlich in die Richtung geht, dass das Gerüst der ersten Elf stehen könnte.
Ja, das glaube ich auch. Also so 15 Leute haben ihren Platz schon sicher.
15 Leute haben ihren Platz sicher und ich würde sagen so 8, 9 auch in die Richtung für das, was die erste Elf sein soll.
Ja, definitiv, definitiv.
Ja. Wollen wir es damit belassen oder hast du noch was zum DFB?
Ich wollte noch auf den Zettel gucken, was wir noch an Themen haben.
Ich würde sonst von der Nationalmannschaft weg Richtung Freiburg.
Ja, da gibt es einen neuen Trainer.
Da gibt es mit Julian Schuster einen neuen Trainer, was natürlich wieder eine interne Lösung ist, wo man ja ehrlich sagen muss, ist natürlich der konsequente Freiburg-Weg, aber es sind auch sehr, sehr große Fußstapfen.
Ja, sind sehr, sehr große Fußstapfen, aber willst du dich an diesen Fußstapfen messen wollen?
Nee. Aber einer muss es ja machen. Also es gibt ja immer einen Nachfolger. Also der SC Freiburg kann jetzt ja nicht aus der Bundesliga abmelden, weil Christian Streich geht. Und wenn dann Julian Schuster, sag ich mal so. Weil der ist,
wieso gerade dann Julian Schuster?
Weil der seit 20 Jahren, fast 20 Jahren im Verein ist. Ich glaube seit 2005, wenn ich mich
richtig erinnere. Ja, ich gucke nämlich gerade, ich wollte nämlich
erinnern. Weil er jetzt...
2008, 2009. Und weißt du, wo er vorher war?
Stuttgart, ne?
Ja.
Ja.
Und ich zeig dir nochmal ein Foto von Julian Schuster.
Er ist besser geworden über die Jahre, ja, wo ich das gerade sehe. Kurze Haare stehen ihm besser. Und er war ja jahrelang Verbindungstrainer zwischen Jugendbereich und den Herrenmannschaften. Der kennt auf jeden Fall den Freiburger Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, Christian Streich wird da Mitspracherecht gehabt haben, wer sein Nachfolger wird.
Ich glaube, der hat eine Empfehlung abgegeben.
Ja, hundertprozentig. So funktionieren Dinge in Freiburg einfach.
Ja, und ich glaube...
Im Zweifel haben die auch nochmal Volker Finke angerufen.
Glaube nicht. Und der Empfehlung wird sehr viel Akzeptanz gemessen.
Die war gewichtig, sagst du?
Ja, sehr, sehr gewichtig.
Ich denke das nämlich auch. Deswegen hat man Julian Schuster genommen. Und Freiburg ist ja generell als sehr geduldig. Ihr kann kommentieren, in den letzten 33 Jahren 4 Trainer. So. Das muss man sich auch erstmal einordnen.
Wir haben es also Streich, ja? Dutt, Finke und. Ja.
Und 6 Monate Markus Sorg.
Ja!
Ja, das war nämlich der Robin Dutt. Robin Dutt war in Anführungsstrichen, also für Bundesliga-Verhältnisse absurde 4 Jahre Freiburg-Trainer. Für Freiburg-Verhältnisse nur. Er hat 4 Jahre Freiburg trainiert. Und dann
4 Jahre?
Von 2007 bis 2011. Und dann ist Markus Sorg der Nachfolger geworden. Und der hat es nur 6 Monate gemacht, weil da lief es gar nicht. Und dann haben sie Streich vom. Was war der denn? A-Jugendtrainer.
A-Jugendtrainer war, glaube ich.
Hochgezogen. Genau, der war A-Jugendtrainer und dann Co-Trainer von Markus Sorg. So, und dann ist er Cheftrainer geworden. So war es nämlich.
Ja.
Markus Sorg ist dann.
Zum DFB?
Ja, und Co-Trainer von Jogi Löw geworden. Und das hat ja richtig gut funktioniert.
Ja, aber der war, glaube ich, auch in verschiedenen Funktionen beim DFB.
Und ja,
als Hansi Headcoach wurde, ist, glaube ich, Sorg auch Co-Trainer geworden.
Das kann sein, ja. Der war auch vor Freiburg relativ viel beim DFB und hat auch Jugendmannschaften und so trainiert. Ja. Aber Freiburg hat gar nicht funktioniert. Deswegen nur 6 Monate. War in dem Moment ja jemand Externes, den man reingeholt hatte. Dann hat man mit Streich auf jemand Internes gesetzt. Jetzt hat man diesen Fehler in Anführungsstrichen nicht gemacht und setzt mit Julian Schuster wieder auf jemand Externes. Und der wird auch, ich sag mal, Freiburger Zeit bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass Freiburg dadurch abstiegsgefährdet sein wird. Aber wenn der in der Saison mal nur 13. wird,
ist okay.
Das glaube ich nämlich auch.
Mich wird auch mal die Zielsetzung dann interessieren.
Kann man jetzt noch nicht sagen, aber spontan würde ich tippen, Klassenerhalt erstmal. Ja. Wobei in Freiburg sind die. Das ist halt, das ist auch Schwabenländle, ne? Da weißt du immer nicht, ob die Ansprüche jetzt größer sind. Also weil die haben die letzten beiden Jahre international gespielt.
Eben.
Und beides mal mit K.O.-Phase.
Eben.
So, und dann war da halt immer Juventus Turin zu Gast. Sind zwar rausgeflogen, eben. Aber sie waren halt da.
Ja.
Ich weiß das noch nicht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten.
Ja, aber ich freue mich schon drauf und bin auch gespannt, wie das angegangen wird, ob da auch nochmal Kaderveränderungen gibt und wie erfolgreich das dann sein wird und wie viel Zeit er bekommt.
Also ich schätze mal mehr als bei Bayern München.
Das bekommst du fast überall. Auch mal beim HSV.
Ja, das stimmt. Willst du jetzt noch was zum HSV besprechen hier?
Nee.
Das ist ganz gut. Ich habe nämlich ehrlich gesagt zum HSV nichts vorbereitet.
Ja, das war ja spielfreie Zeit.
Zum Glück.
Ich weiß gar nicht, ob die getestet haben. Glaube ich nicht.
Oh, das weiß ich auch nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall viel zu tief drinne.
Ja. Hast du noch ein Thema?
Ehrlich gesagt hätte ich nur noch ein Spaßthema. Aber also von den Hauptthemen sind wir soweit schon durch. Also ich habe meine Lobhymnen auf Toni Kroos gesungen. Ich habe unsere 80 Millionen Wannabe-Bundestrainer kritisiert. Wir haben über den Ausrüster-Deal gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben eben schon drüber nachgedacht. Wie geht das denn gegen die Niederlande aus? Wenn ich dich jetzt mal so frage. Morgen.
Also ich habe mal gerade den Spielplan bei Transfermarkt gecheckt. Die haben kein Testspiel gehabt anscheinend.
Alter, jetzt bist du wieder ganz woanders. Jetzt bist du wieder beim HSV.
Ja, ja.
Ja, aber jetzt sag mal, wie geht es morgen gegen die Niederlande aus?
Oranje, schönes Trikot übrigens.
Ja, das stimmt.
Was sagst du eigentlich zum Frankreich-Trikot?
Boah, ich find's brutal.
Der Gockel ist mir ein bisschen so groß.
Das sagt jeder, aber die checken einfach die Referenz nicht.
Ja, ich weiß, dass es das für irgend so ein Trikot von vor 100 Jahren ist.
Nee,
und
ja. 40 Jahre Europameister 1984 ist es.
Ja, aber trotzdem ist der Gockel mir ein bisschen zu groß.
Ist eine Referenz, das ist
ja,
popkulturell.
Ist mir scheißegal, wenn mir der Gockel zu groß ist, ist mir der Gockel zu groß. So.
Mbappé ist auch ein ganz schön großer Gockel, also passt ja, das doch.
In der Tat. So, jetzt aber hier zurück. Wo spielen die eigentlich? In Holland oder in Deutschland?
Oh, jetzt kommen hier die Profifragen. Ich hab's gerade auf. Die spielen in Deutschland im Deutsche Bank Park in Frankfurt.
Ah, okay. Boah, schwierig. Weiß ich nicht. Also ich kann's dir nicht sagen. Das ist so, ja, Holland kann gewinnen, Deutschland kann gewinnen. Es kann aber auch ein schnödes 1-1 werden.
Das ist so ein bisschen das, was ich denke. Und das ist auch die Gefahr. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, es wird ein 1-1.
Okay. Ich muss oder will dagegen halten. 2-1 Deutschland.
So,
wir werden Europameister.
sehr früh. Ist das schon, hältst du diese Aussage bis zu unserer Preview-Folge irgendwann, also, in der ersten Juniwoche?
Es war Spaß und Ironie und so. Es war nicht ernsthaft gemeint.
Ja, sind ja nur noch 2 Monate. Dann geht's los.
Ja, also mit einer Prediction, mit einer ehrlichen Prediction warte ich noch ein bisschen, bis der MK da so steht und das Griechenland-Spiel vorbei ist. Dann sage ich,
ob wir mal
Europameister werden oder nicht.
Da können wir dann ja in den Preview-Folgen im Juni drüber sprechen.
Eben.
So, wollen wir noch den Bundesligaspieltag tippen?
Oh ja, auf jeden
Fall. Ich hab's schon auf, heute getauschte Rollen. Hier, so, jetzt, wir haben kein Freitagsspiel, was ist das denn?
Boah. Nur Samstag?
Nur der Samstag. Und wir fangen an mit Leipzig gegen Mainz.
Boah, Leipzig 3-0.
Ja. 4-1 Leipzig. Leverkusen gegen Hoffenheim.
3-1 Leverkusen.
Frankfurt gegen Union Berlin. Scheiße, ich muss noch Leverkusen sagen. Ja, 2-0 Leverkusen.
Frankfurt gegen Union Berlin.
Ja.
1-0 Union.
Glaube ich auch. Frankfurt, ey, das ist ein Geeiere, die Saison. Gladbach gegen Freiburg.
Freiburg. 2-1.
Ich glaube auch, dass Freiburg gewinnt. Auch wenn die in letzter Zeit ein bisschen müde wirkten, glaube ich, 2-1 Freiburg. Bremen gegen Wolfsburg.
1-1.
Ja, ich sag 3-1 Bremen. Und Nico Kohl, ach, der ist ja weg.
Der ist ja weg.
Ach, scheiße. Wer ist denn jetzt Wolfsburg-Trainer? Hasenhüttl. Schwer. Trainereffekt. Gibt's in Wolfsburg einen Trainereffekt? Können die sowas? 2-2, ich korrigiere. 2-2.
Okay.
Trainereffekt, Hasenhüttl-Effekt.
Unentschieden. Mal
Jonas
wieder.
Wind macht ein Tor. Das erste seit November.
Ja, ui, ui. Aber ich bin gespannt dann auf die Aufstellung, wie es sein wird.
Auf die erste bin ich nicht so gespannt, aber auf die dritte, ob die der ersten noch ähnelt oder ob er den Kovac macht.
Ja.
Bayern gegen Dortmund. Der Klassiker, Spitzenspiel.
Ja, und weißt du, wer den Klassiker nicht sehen kann und im Planetarium ist?
Du.
Ja.
Warum?
Weil ich nicht auf den Bundesliga-Kalender geschaut habe.
Anfängerfehler.
Ja, bitter.
Schlimmer bitter. Anfängerfehler.
Aber dann sehe ich den 2-0-Sieg von Bayern auch nicht, das ist auch okay.
Ist es ein mit Harry Kane und Pavlovic-Sieg oder ohne?
Ich weiß ich nicht. Was sagt der Knöchel der Nation?
Individualtraining an der Säbener Straße.
Ja.
Ist nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Und Pavlovic trainiert auch wieder. Und Rafa Guerrero auch wieder Individualtraining.
Tja.
Es gibt Hoffnung für den Samstag. Ich sag 4-1 Bayern. Augsburg gegen Köln, Sonntag.
Augsburg 3-0 und die kommen an 2 Punkte an Frankfurt heran. Auf den 6. Platz, weil Frankfurt ja verliert.
Macht Demirovic ein Tor?
Ja.
Sehr gut, dann gehe ich mit. Dann sage ich auch 3-0. Stuttgart gegen Heidenheim.
1-0 Heidenheim.
Boah, das ist mutig.
Ja, Heidenheim ist halt auch mutig.
Macht ja Niklas Beste das Tor?
Nee, bereitet davor Freistoß.
mutig. Das wäre aber eine krasse Euphoriebremse für Stuttgart. Jetzt, wo Stuttgart die meisten Nationalspieler nach Bayern stellt.
Ja, aber es ist Heidenheim.
Ja, aber Heidenheim hat, glaube ich, auch seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen oder so.
Ja, wer zahlt?
Schwer.
Stuttgart ist der richtige Gegner dafür.
Leider tatsächlich, ja. Boah, wird richtig schwer. 2-1 Stuttgart, ich bin mutig. Bochum-Darmstadt.
Bochum 1-0.
Dann ist Bochum fast gerettet und Darmstadt abgestiegen, ne?
Ja.
Das können wir so mitnehmen. Und dann würde ich sagen, 40 Minuten knackige Laberfolge. Schreibt uns bei Instagram, weil ihr uns da folgt. Das ist nicht clever. Hört die Folge, hört auch noch gerne in die alten Folgen rein. Einmal bewerten, und wenn ich euch noch eine absolute Instagram-Empfehlung geben darf, dann ist das Markus Musikfreitag.
Also, ist der auch auf dem Karfreitag?
Der ist immer, das ist Markus Bubbles Instagram-Account, und das ist ein ganz besonderes Highlight. Also wenn ich ranken müsste, würde ich sagen, Markus Bubbles Instagram-Account noch ein Tick geiler als der von Peter Neururer, weil Markus Bubble hat Formate. Peter Neururer fährt nur Harley.
Ach du Scheiße.
Deswegen Markus Musikfreitag einfach mal abchecken. Es geht oft und sehr viel um Classic Rock und 80er Jahre Rockmusik.
Ach du Scheiße. Aber ich werde mal reinschauen.
Sehr gerne, kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Möchtest du noch was pluggen, bewerben, erzählen, mutmaßen?
Ja, ich habe noch eine Grußbotschaft. Ich wünsche euch allen frohe Ostern, weil vorher hören wir uns nicht.
Das ist wahr, stimmt. Die nächste Folge gibt's am Ostermontag.
Genau.
Sehr gut. Und damit würde ich sagen, ciao und reingehauen.
Tschö.